Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Wie ich höre, fährst du irrsinnige Gains ein.
Das ist eine Nachricht, die will man bekommen, oder?
Ja.
Wie ich höre, fährst du irrsinnige Gains ein. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
Weiter so, mein Lieber.
Wir hoffen auch, dass ihr irrsinnige Gains einfahrt. Und die heutige Folge zielt auch darauf ab, dass ihr noch irrsinnigere Gains einfahrt. Der Javan hat gesagt, dass wir die Folge machen sollen. Shoutout, JDB. Der meinte, weil wir haben ja in der letzten Folge auch so ein bisschen über Trainingsplanung geredet, aber mal wieder so Big Picture rausgezoomt. Und da meinte er so, ja, redet doch mal so ein bisschen spezifischer über Trainingsplanung. Und dann war ich so, ja, das wollte ich eigentlich eh schon seit einem Jahr machen. Hab's aber nie gemacht. Weil ich hatte ein bisschen Angst, dass der Andi da keine Lust drauf hat auf das Thema. Deswegen habe ich mich nicht getraut, das so vorzuschlagen. Aber jetzt habe ich mich doch getraut und jetzt machen wir das. Reden wir heute über Trainingsplanung. Also wenn der Andi irgendwann fertig
für
ist.
Für dich, wie?
Mit seiner WhatsApp-Nachricht.
Wie denn? Chrissy?
Das bin ich. Bevor wir anfangen, noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor Löwenanteil. Auch darüber habe ich gestern mit JDB geredet. Löwenanteil hat ein sehr gutes Produktportfolio. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Da gibt es inzwischen sehr viele verschiedene Sorten und Geschmäcker. Und mit dem Code MTMT spart ihr auch noch 10% auf alles von Löwenanteil. Das Einzige, was in eurem Produktportfolio noch fehlt, ist ein Schmoreintopfgericht von Andi, dem Druiden. Und das Problem ist, dass mit unserem Code immer noch nicht genug geordert wird. Das heißt, wir können das noch nicht in die Wege leiten, dass der Andi einen MTMT-Löwenbraten-Crossover-Geschmack customized. Von daher bitte bestellt noch mehr mit dem Code MTMT, damit ihr bald, also denkt an euch, seid egoistisch, damit ihr bald Andis Kreation bestellen könnt und ein Glas davon nach Hause geliefert bekommt mit eurer übernächsten Löwenanteilbestellung. Okay, also danke für euren Support. Wirklich auch, wir hatten einen sehr guten November über Löwenanteil und das macht uns immer froh, wenn wir sehen, dass ihr uns supportet mit unserem Code und eure Gains auch supportet, damit ihr wiederum irrsinnige Gains einfahren könnt.
Diese irrsinnigen Gains sind nämlich genau das, was wir alle haben wollen.
Richtig. Deswegen sitzen wir hier.
Also oder auch einen orangen Champagner-Negroni. Ja, sorry Leute, aber ich bin so ausgedried, Dry January und so weiter. Ich habe so Lust zu trinken, es ist echt verrückt. Wirklich. Aber so out of the blue kommt es. Vielleicht auch nicht out of the blue, aber.
Ja, manchmal hat man halt einfach so Gelüste.
Ich habe total Gelüste. Und zwar jeglichen Alkohol, irgendwie so. Ja, ist auch egal.
Ja, also wir kümmern uns darum, dass Andis Gelüste gestillt werden bald. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen Podcast und das Thema der Trainingsplanung.
Was heißt denn das überhaupt? Was bedeutet das an sich, Trainingsplanung?
Also das ist ein Wort, das ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Einmal Training und einmal Planung. Und das bedeutet, also das klingt jetzt so blöd, aber das ist es halt. Es bedeutet halt, dass man sein Training erstmal mit einem gewissen Plan angeht. Und dann auch einen actual Plan hat, dem man folgen kann für sein Training. Und das kann man eben so oder so oder so machen. Und ich glaube, das sind also viele von diesen Grundprinzipien der Trainingsplanung, die sind
uns. Ist das gut? Ist das gut?
Entschuldigung. Die sind uns klar. Funktioniert es wirklich?
Ja.
Okay. Müssen wir später erzählen, an was wir hier sippen. Ja, und es gibt halt einfach gewisse Prinzipien, denen man da folgen sollte, weil es macht durchaus Sinn, erstmal sich einen Plan zu machen. Und es gibt halt einfach gewisse Regeln, also gewisse Abfolgen, zum Beispiel innerhalb einer Trainingseinheit oder auch gewisse Abfolgen von ganzen Trainingsblöcken und so, die mehr Sinn machen und andere, die weniger Sinn machen.
Ich würde es erstmal, also du bist mir schon zu spezifisch.
Okay, dann werd mal wieder unspezifisch.
Naja, ich würde gerne einfach so die Frage stellen, warum braucht man es überhaupt? Also du hast es so ein bisschen angedeutet, aber für wen ist eine solide Trainingsplanung überhaupt wichtig?
Für jeden, der irrsinnige Gains machen will.
Ha. Hat mich gefreut, dass du so antwortest. War ja auch klar, war eine Steilvorlage. Gibt es aber Personengruppen, bei denen es vielleicht noch wichtiger ist als andere?
Ja, je weniger Trainingserfahrung du hast, desto mehr Planung brauchst du, meiner Meinung nach. Weil du noch nicht den Skill hast, gewisse Dinge einfach intuitiv in deinem Training zu machen. Also wenn du einfach trainieren kannst, also wenn du diesen globalen Skill trainieren können, wenn du das gelernt hast und dafür braucht man halt einige Jahre Trainingserfahrung, dann braucht man vielleicht auch nicht ganz so einen strikten, starren Plan. Bedeutet natürlich auch nicht, dass nicht auch ein sehr fortgeschrittener extrem von einem Plan profitieren kann, weil man könnte das ganze Argument natürlich auch umdrehen und sagen, ja besonders, wenn man schon sehr fortgeschritten ist, dann braucht man einen Plan, weil dann ist es ja noch schwieriger, Gains zu machen, weil das wird ja quasi theoretisch immer schwerer, je fortgeschrittener man ist. Also man kann es so rum oder so rum betrachten. Aber ich persönlich glaube, dass man auf jeden Fall in den ersten Jahren einer Trainingskarriere definitiv immer mehr oder weniger einem Plan folgen sollte. Und wenn man das dann irgendwann kann, und das muss man ja auch lernen, also manche lernen es nie, dann kann man auch intuitiver trainieren. Aber das bedeutet auch nicht, dass man ohne Plan trainiert. Das bedeutet nur, dass der Plan vielleicht ein bisschen offener ist und eher ein grobes Framework bietet und nicht dir eben alles ganz genau vorschreibt, was du wann mit welcher Intensität zu tun hast. Mhm. Und also ich persönlich finde es auch sehr, sehr angenehm, wenn ein Plan irgendwann eben ein grobes Framework ist, in dem ich mehr Freiheit habe, in dem ich mich austoben kann und bewegen kann. Das macht mir persönlich einfach viel mehr Spaß. Aber das war auch mal anders in meiner persönlichen Trainingskarriere.
Um es nochmal eher so allgemein global zu bleiben. Welche Constraints siehst du denn für eine solide Trainingsplanung und warum?
Also das Einteilen in die trainierenden oder trainierten Qualitäten ist ein wichtiger Constraint. Und dann kannst du natürlich...
Verstehe ich jetzt nicht. Also halt Hypertrophie und vielleicht ein bisschen Kraft, oder? Oder gibt es da noch andere Sachen?
Ja, gibt es tatsächlich auch noch mehr Sachen. So. Also wenn man insgesamt einfach ein fitter Mensch sein will, der ganzheitlich trainiert, dann gibt es eben durchaus mehr als Maximalkraft und Hypertrophie. Und eben, das sind diese verschiedenen Qualitäten, von denen ich gesprochen habe. Da geht es dann auch um Arbeitskapazität, da geht es um Qualitäten wie, also Qualität von Gewebe ganz konkret, von spezifischen Geweben. Da geht es um koordinative Fähigkeiten, da geht es um Power, also quasi kannst du in kurzer Zeit deine Kraft realisieren. Das sind alles Dinge, die in so einem Plan irgendwie drinstecken. Und das ist erstmal ein Constraint, nach dem man, glaube ich, einen Trainingsplan aufbauen sollte. Dass man sich fragt, okay, welche Qualitäten will ich trainieren? Und da gibt es dann halt zum Beispiel gewisse Abfolgen, wo das Sinn macht. Also es gibt zum Beispiel, ich sag mal, eher neuronale Anpassungen, die ich verfolgen will mit gewissen Interventionen. Also da trainiere ich dann mehr, und das ist immer alles auf dem Spektrum, das ist nie ein Entweder-Oder, aber da trainiere ich dann mehr mein Nervensystem und nicht zum Beispiel den Muskel. Und dann gibt es andere Abschnitte im Training, die sehr muskulär getrieben sind. Mhm. Und das ist dann eben oft Maximalkraft und Hypertrophiearbeit zum Beispiel.
Das ist mir auch schon wieder zu spezifisch und zu,
meine Güte,
zu reingezoomt. Ja, Entschuldigung. Gibt es denn auch so, also was ist mit so Constraints wie vielleicht Geschlecht? Trainingserfahrung hast du schon genannt. Was ist, I don't know.
Ach, du meinst so jetzt die Constraints des Individuums?
Ja, ich denke, dass
was das jeder einfach so mitbringt.
Darüber sollten wir auf jeden Fall auch sprechen, finde ich.
Ja, das ist eigentlich das, womit man anfangen sollte. Da hast du recht.
Ja.
Ja.
Also das meine ich zum Beispiel auch, die Constraints des Individuums ist gleich die Constraints des Lebens. Weil in diese Gleichung Trainingsplan oder in dieses Gespräch müssen wir auf jeden Fall auch diese Faktoren mal kurz abgehakt wissen.
Ja, also das ist für mich auch eben wirklich der erste. Also Zeit ist erstmal der größte und wichtigste Constraint. Bevor ich mir einen Plan schreibe, überlege ich mir, wie oft will ich trainieren, beziehungsweise wie oft kann ich wirklich trainieren in der Woche.
Weil da ist ja auch schon oft eine sehr, sehr große Kluft.
Ja. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, weil da gibt es oft eine Diskrepanz zwischen, ich würde gerne so oft trainieren, aber wie oft machst du es dann am Ende? Und wir sind ja immer Fans von, also wenn jetzt irgendwer anfängt gerade mit oder will anfangen mit Training und kommt natürlich mit großer Motivation und den besten Vorsätzen, kommt da rein und sagt, ja, jetzt fang mal an, komm, wir machen jetzt dreimal die Woche, machen wir hier. Und da sind wir immer eher so, lass mal zweimal die Woche machen, erstmal. So, wenn du es ein drittes Mal schaffst, cool, so können wir noch eine optionale Session einbauen. Das ist jetzt aber schon wieder sehr aufs Personal Training bezogen. Aber ich würde immer mit weniger starten. Ich würde immer sehr realistisch sein und dann lieber mehr machen, als der Plan vorgibt. Aber das ist immer besser auf alles bezogen, als weniger machen, als der Plan vorgibt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich freitags meine Cardio-Session schaffe, so, dann ist es von vornherein quasi als optionale Einheit geplant in meinem Kopf. Und ich mache mich dann nicht fertig und stress mich nicht, wenn ich die halt mal nicht schaffe. Aber wenn ich sie schaffe, dann fühle ich mich richtig gut. So. Bei mir ist es gerade nicht der Fall. Freitag ist keine optionale Session. Das ist eine Pflichtsession.
Mhm. Gut.
Aber ich habe jetzt, weil ich am Sonntag nach dem Sonntag ist eigentlich immer der Tag, wo ich gar nichts mache. Da war ich jetzt mal trainieren. Und es hat mir richtig Spaß gemacht und ich glaube, ich werde jetzt eine vierte optionale Hypertrophie-Session noch einbauen. Mhm. Zum Beispiel. Ja, also das ist der wichtigste Constraint, ist die Zeit.
Mhm. Ist von Zeit auch sowas ableitbar wie, also diese Gedanken wie Erholung?
Ja, also klar, das bedingt das Ganze. Also wenn du jetzt sagst, so ja, ich will zweimal die Woche trainieren, aber ich kann nur Montag und Dienstag, dann beeinflusst es natürlich deine Erholung und du musst deinen Trainingsplan dementsprechend anpassen. Mhm. Also jetzt ganz simpel und das sind alles, das ist kein Hexenwerk, dann würde ich wahrscheinlich das Training in Oberkörper und Unterkörper splitten, wenn es so ist, weil es eben die zeitlichen Constraints einfach so vorgeben. Wenn ich da flexibler bin, dann kann ich ein Konstrukt fahren, was idealer ist, so. Aber eben, es muss ans Leben angepasst sein. Weil ich würde lieber, wenn jetzt jemand zweimal die Woche trainiert, eigentlich zwei Ganzkörper-Sessions machen. Wenn es das Timing hergibt, zum Beispiel. Mhm.
So wie wir es ja eigentlich auch immer machen.
Ja, also Ganzkörpertraining ist schon irgendwie so, also wir machen das im Personal Training, ich mache das in meinem eigenen Training. Ja, das ist, also wenn man irgendwie maximal drei Sessions in der Woche trainiert, dann finde ich es auch immer noch das Beste, aber das bedeutet ja auch nicht, also, und wir sind ja irgendwie bei spezifischer Trainingsplanung, dass man dann immer jedes Areal vom Körper gleich trainiert über die drei Sessions, weil man hat ja immer noch mega viele Möglichkeiten, das anzupassen und eben verschiedene Qualitäten an verschiedenen Tagen in den Fokus zu nehmen, damit verschiedene Systeme quasi mehr Zeit haben, sich zu regenerieren und so weiter, weil Regeneration ist ja nicht eine Sache.
Ja.
Du regenerierst ja nicht
jetzt.
Punkt. Alles gleichzeitig und gleich schnell, sondern jede Adaption hat seine eigene Regenerationskurve. Das heißt, eine Sehne regeneriert sich in einem anderen Tempo als ein Muskel. Dein Nervensystem regeneriert sich in einem anderen Tempo als deine Muskeln und so weiter und so weiter. Und das sind so Dinge, die man auch in der Trainingsplanung beachten kann und sollte. Also Mai, wenn du schon ein gewisses Kraftniveau hast und du machst schwer Kreuzheben, dann wirst du das wahrscheinlich nur einmal die Woche machen, weil dein System eben relativ lange braucht, um sich von diesem Stimulus zu erholen und sich auch anzupassen an diesen Stimulus. Weil es einfach so eine extrem schwere Ganzkörperbewegung ist. Auf der anderen Seite kannst du locker dreimal die Woche Bankdrücken machen, weil du dich davon schneller erholst. Also man kann diese individuellen Regenerationskurven beziehen auf verschiedene Arten von Gewebe, aber auch auf verschiedene Bewegungsmuster oder sogar ganz spezifische Bewegungen. Mhm. Also eben, jeder Mensch braucht länger, sich zu erholen von schweren Deadlifts als von schweren Bankdrücken zum Beispiel. Mhm.
Also bei mir jetzt, du hast unser T-Shirt an, Sarcopenie is a Motherfucker.
Let's fucking go.
In dem Trainingsplan ist es ja auch schon so, dass wir alle Qualitäten trainieren, so die uns wichtig waren. Trotzdem sind da Schwerpunkte gesetzt, die maßgeblichen sind eben Hypertrophie gewesen für dieses Programm. Irgendwie hast du da noch ein Problem, sehe ich.
Es tropft, gell?
Scheiße. Ja, es tropft.
Deswegen habe ich mir das Handtuch mitgenommen.
Ja, ist gut für dich. Vielleicht Tee, Abwisch und Schwitzhandtuch, falls du wieder so zum Schwitzen anfängst.
Ich glaub heute nicht.
Was ja so normal ist bei dir. Was ich nur sagen wollte, ist so, ich habe dich vorhin so ein bisschen gechallenged. Wie muss man sich diesem Thema überhaupt nähern oder ist es nicht eher alles logisch? So?
Ja, hoffentlich ist es logisch, aber dafür muss man halt erstmal ein paar Sachen verstanden
haben. Genau. Was ich nur damit sagen will, ist so, dass man rein, jetzt zoome ich so ein bisschen rein, was die Volumina anbelangt. Also wie viel Augenmerk gibt man zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, dem Bankdrücken, wie du gesagt hast, weil es mir wichtig ist, dass meine Brust hypertrophiert. So. Versus so wie wir in Sarcopenie is a Motherfucker trainiert haben und ich jetzt noch viel mehr, jetzt habe ich den letzten Block beendet, final durchtrainiert und bereite mich eigentlich schon wieder auf, so gedanklich auf ein neues Konzept vor. Und da werde ich inhaltlich eigentlich genauso trainieren, wie du es auch gerade beschrieben hast. Das heißt, ich werde wieder ein Ganzkörpertraining haben, aber der Fokus wird noch, wie soll ich sagen, ich nenne es mal athletischer. Vielleicht kann man es so ganz gut verstehen. Der wird noch athletischer sein. Das heißt, mein Fokus ist da noch viel weniger Hypertrophie, sondern eher so allgemeine Qualitäten wie dynamisch kann ich mich bewegen, wie ist mein Power-Output und so weiter und so fort. Solche Dinge werde ich machen. Das heißt, mein System wird wahrscheinlich geweblich, rein was die Zentrierung auf einen Muskel oder zwei Muskeln anbelangt, gar nicht das abbekommen, was es abbekommen hat bei Sarcopenie is a Motherfucker, wo es mir maßgeblich um die Qualität Hypertrophie ging, sondern jetzt geht es mir eher darum, dass ich mich in Anführungsstrichen gut bewegen kann.
Gut und auch eben schnell. Woran ich da denken muss, wenn du das sagst, und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept und Grundprinzip der Trainingsplanung, ist Phase Potentiation, also die Potenzierung von Phasen. Und das ist ein Konzept, das besagt eigentlich nur, dass du, wenn du in Phase 1 Qualität X trainierst, dass du es am besten so anordnest, dass diese Qualität X die Phase 2 automatisch besser macht. Mhm. Also du potenzierst immer nach oben. Und deswegen ist eben die Anordnung von gewissen Qualitäten total wichtig. Deswegen trainiert man eben klassischerweise erst einen Hypertrophie-Block, dann einen Maximalkraft-Block und dann einen Power-Block, weil diese Dinge gut aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn ich mehr Muskeln habe, so durch meinen Hypertrophie-Block, dann kann ich dieses Mehr an Muskeln auch noch mehr stärker machen. Und wenn ich dann mehr Muskeln habe und die sind auch noch mehr stärker geworden, dann kann ich auch diesen Muskeln noch beibringen, wie sie mehr schnell stark sein können. So. Mhm. Und das kann man runterbrechen auf ganz viele Dinge, auch wieder auf Gewebe bezogen zum Beispiel. Also mache ich, wenn ich jetzt einen Athleten bekomme, der irgendwie anfängt bei mir zu trainieren, dann kümmere ich mich erstmal auch um zum Beispiel, da mache ich vielleicht mehr exzentrisches Training und bereite sein Gewebe mehr vor auf hohe Stressoren, die danach kommen. So, dann ist eben Phase 1 bereitet den Athleten auf Phase 2 vor. Dann Phase 2 ist mehr Maximalkraft-Output und so weiter. Und er hat einfach eine gewisse Kapazität von seinem Gewebe schon aufgebaut, damit er die Trainingsstressoren besser handeln kann, damit er sich schneller auch erholen kann und dann eben besser adaptieren kann. Und das kannst du auf Trainingsphasen beziehen, das kannst du rausgezoomt machen, aber das kannst du auch reingezoomt betrachten und das sollte man auch unbedingt eben auf eine Session bezogen. Also in welcher Reihenfolge trainiere ich denn jetzt die Sachen? Was mache ich zuerst? Was bringt mir also auch das ist alles kein Hexenwerk. Das wird ja zum Glück auch eigentlich immer so praktiziert. So, wenn ich irgendwie eine Beweglichkeitseinschränkung habe, ich will an gewissen Bewegungsoptionen arbeiten, dann mache ich erst diese spezifische Mobility-Arbeit am Anfang, weil dieses Erschließen von neuen Optionen, was oft ja nur kurzfristig anhält, hat dann Übertrag auf meine Kraftübungen, die ich danach mache. Dann kann ich die über eine größere Range of Motion trainieren. Das heißt, selbst wenn mein Ziel nur Hypertrophie ist, und ich mache irgendwas, was meine Range of Motion, meine aktive Range of Motion verbessert, kurzfristig, ja, dann mache ich das doch. Und danach mache ich eben meine Hypertrophie-Übungen, wo ich dieses mehr in Range of Motion nutze für einen besseren Hypertrophie-Stimulus. Man redet da ja dann oft auch irgendwie von, okay, ich mache mein Priming und ich aktiviere mein Nervensystem und so weiter. Und es hat alles immer mehrere Gründe. Also warum ich zum Beispiel jetzt eine intensive Plyos zum Beispiel. Ich mache ein paar sehr intensive Sprünge, die mache ich ganz am Anfang aus diversen Gründen. Erstens fahre ich dadurch eben mein Nervensystem hoch. Das heißt, ich bin danach einfach wach und am Start, um andere Sachen besser machen zu können. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich das ganz am Anfang machen will, weil ich da halt noch am frischesten bin und das einfach der Trainingsinhalt ist, der insgesamt am intensivsten für mein System ist, global betrachtet.
Ja, und auch einer, der, also ich sage jetzt nicht komplett neu ist, aber auf alle Fälle neuartiger ist als Qualität in deinem Training und dementsprechend du einfach dem ja auch einen gewissen intentionalen Stellenwert einräumst.
Ja, also in meinem Training jetzt nicht wirklich was Neues.
Ja, aber also du machst noch nicht so lange Plyos, wie du zum Beispiel Bizeps Curls machst. You get the point. Come on.
Ich mache nie Bizeps Curls, Mann. Ja,
dann halt Beindrücken
oder. Aber ja, das ist, am Ende ist es ja ein weiterer Faktor. Also so was musst du noch lernen? Ja. Was kannst du noch nicht gut?
Das meine ich damit.
Das machst du natürlich auch eher am Anfang, wenn du frisch bist. Also wenn es um ganz wichtige koordinative Anpassungen geht, ich will ein gewisses Bewegungsmuster lernen, dann sollte man es nicht ermüdet machen. Sondern ermüdet sollte man die Sachen machen, die man eh gut kann. Also bei mir eben nicht Bizeps Curls, weil die kann ich nicht gut. Aber auch das ist ja normal. Also was macht man am Ende von seiner Session? Ja gut, da mache ich halt noch ein bisschen Arme. Mache ich noch ein paar Curls und ein paar Pushdowns. So, das ist koordinativ nicht besonders anspruchsvoll und ich kann immer noch irgendwie einen Stimulus erreichen.
Denkt man.
Auch wenn man ermüdet ist. Mhm. Aber das muss einem auch klar sein. Also man sammelt halt eine globale Ermüdung an, je länger man trainiert, mit allem, was man irgendwie macht. Und die Qualität des Stimulus wird immer vermeintlich abnehmen gegen Ende von der Trainingssession hin. Mhm. Das heißt, welche Inhalte sind dir wichtig, das solltest du am Ende priorisieren. Egal, ob es eben motorisches Lernen, du willst ein Bewegungsmuster lernen. Sowas ist, kann man an Anfang stellen. Es kann auch sein, du willst einfach unfassbar stark werden im Bankdrücken, dann würde ich das auch am Anfang machen. Oder auch hypertrophiemäßig, du willst einen bestimmten Muskel aufbauen, so, weil der halt bei dir eine Schwachstelle ist. So, auch das würde ich dann eher an den Anfang von der Trainingssession stellen.
Lass uns jetzt mal ein bisschen mehr reinzoomen, weil ich bin jetzt zufrieden mit den globalen Haken, die ich gesetzt haben wollte. Lass uns vielleicht mal zwei Cases aufmachen. Trainingsplanung für dich selbst, lass uns das an dir gerne festmachen und dann auch Trainingsplanung für Dritte, also sprich für Kunden im Personal Training, die ja noch mehr Time Constraints sind als du jetzt. Vielleicht kannst du mal einen Überblick darüber geben, más o menos, wie lang deine Trainingssessions sind und wie du quasi vorgehst in der grundsätzlichen Planung. Also was nimmst du dir vor? Und auch ich würde da wirklich ganz, ganz praktisch, faktisch durch navigieren wollen. Nimmst du dir ein weißes Blatt Papier, schreibst alle Übungen drauf, die du machen willst und konzipierst dann deine Trainingswoche oder wie gehst du vor?
Ja, also als erstes mal werde ich mir, bevor ich mich jetzt hinsetze und einen Plan schreibe, darüber reden wir für die nächsten paar Monate oder so, überlege ich mir erstmal, was will ich trainieren? Also in was will ich besser werden? Welche Anpassung will ich haben? Das ist erstmal das absolut Grundsätzlichste, das okay. Muss ich mir überlegen.
Kurz, das heißt, du wählst nicht Übungen aus als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck?
Richtig.
Ah.
bei mir haben aber auch viele Übungen Selbstzweck. Also Das heißt, in meinem Fall ist es so, dass ich mir das teilweise ein Ziel von einem Trainingsplan ist, hey, ich will die Übung trainieren.
Mhm. Aber ich sag dir eins, auf jeden Fall ist ja bei mir auch so, also die Übung einfach besser können, sich schöner, in meinen Worten, in dieser Bewegung zu bewegen, aber auch mit einem davon ableitbaren Ziel des Mehrwerts für die Qualität, die du befeuern willst.
Der ja immer da ist. Ganz genau. Weil wenn ich besser in irgendeiner Übung werde, dann passe ich mich auch auf irgendeine Art und Weise an. Mhm. Also eben in einer dieser Qualitäten.
Okay, ich halte jetzt die Klappe, jetzt lass dich weiterreden. Aber es ist so ein paar Sachen, sind mir halt auch dann doch auch wichtig, mal zu sagen.
Ja, genau damit fange ich an. Ich überlege mir, worin will ich besser werden, welche Qualitäten will ich trainieren. Bei mir ist das relativ unspezifisch. Ich will Spaß an meinem Training haben. Ich will, dass mein Training einen guten Übertrag auf meinen Sport hat. Also eben Basketball ist nach wie vor mein Fokus.
Haben wir es schon.
Das heißt, das ist quasi einer meiner Constraints, ist der Sport, den ich mache, der auch automatisch meine zeitlichen Constraints beeinflusst. Ich weiß, ich habe Dienstag, Donnerstag Basketballtraining und am Samstag ein Spiel. Das bedeutet, ich arbeite, weil ich habe keine Lust, zweimal am Tag zu trainieren, beziehungsweise ich habe auch einfach keine Zeit so. Ich muss auch ein paar Sachen machen. Das heißt, ich bin schon mal auf, okay, ich werde irgendwie Montag, Mittwoch safe trainieren und Freitag wahrscheinlich auch safe und Sonntag will ich eigentlich irgendwie Pause machen. So, ja, oder auch nicht, wie sich jetzt rausgestellt hat. Das heißt, ich habe irgendwie 3 Trainingstage. Dann überlege ich mir, gut, was brauche ich denn? Was muss ich denn trainieren? Ich will viel am Eisen trainieren, weil ich Bock drauf habe und weil ich auch glaube, dass es mich wirklich physisch noch weiter voranbringt. Ich will Plyos machen, um an eben meinem Power-Output auch weiterhin zu arbeiten. Ich muss aber auch meine Energiesysteme trainieren, also ich will kardiovaskulär besser werden. Mhm. So, mache ich das jetzt alles an einem Tag? So, mache ich an 3 Tagen immer alles? Nee. So, habe ich erstens keine Lust drauf. Habe ich oft genug gemacht auch. Und ich weiß, dass es mir nicht so viel Spaß macht. Und da sind wir wieder bei dem Problem, wenn ich dann immer am Ende von meiner Krafttrainingssession noch irgendwie ein paar Intervalle mache, dann wird der Trainingsstimulus einfach nicht so gut sein, weil ich schon ermüdet bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr einleuchtend für jeden, der das jetzt hört, aber es ist super, super wichtig, weil es gibt auch noch irgendwie so dieses so, ja, ist ja gut, wenn du gewisse Sachen unter Ermüdung machst, weil dann, weißt du, dann ist es ja so sportspezifisch, weil du bist ja auch ermüdet, wenn du Basketball spielst und so und dann hast du ja trotzdem guten Reiz. Und es ist immer so, ja, nee, das ist so ein bisschen so ein Trugschluss, weil ich will ja durch mein Nicht-Sporttraining spezifische Anpassungen, die mich besser in meinem Sport machen. Mhm. Und wenn ich dann immer irgendwie Cardio mache, aber ich kann nicht meinen maximalen Output liefern, dann kriege ich auch nicht die maximale Adaption. Und deswegen mache ich zum Beispiel einen abgesonderten Cardio-Tag, wo das nur der Fokus ist. Das heißt, ich habe 2 Gym-Tage und einen Cardio-Tag. Gut, das habe ich schon mal. Und dann mache ich es wirklich so, wie du gesagt hast. Dann schreibe ich mir auf, welche Bewegungen will ich machen, weil das halt für mich ein sehr großer Fokus ist. So, welche Übungen habe ich Bock und so weiter. Dann überlege ich mir, und so habe ich das jetzt auch gemacht bei meinem aktuellen Programm, so wie kann ich das kategorisieren,
diese Übungen? Darf ich da kurz auch nochmal nachfragen?
Sehr gerne, jederzeit.
Welche Übungen will ich machen? Weil das ist auch so eine Überlegung, die ganz global, also gerade vielleicht auf Trainingsanfänger, aber was du am Anfang gegenübergestellt hast, Trainingsanfänger versus auch Fortgeschrittener oder extrem Fortgeschrittene irgendwann mal. Dass diese Guidance durch Bewegungen auch am Ende des Tages so wichtig ist, weil man vielleicht gerade als fortgeschrittene, trainierende Person vermeintlich die Sachen macht, auf die man halt Bock hat und sich in neuen Bewegungen gar nicht verbessern kann, weil man sie gar nicht wählt. Also ist da auch mit ein Fokus. Du hast natürlich gesagt, du hast Bock, eben Trainings, also halt Bewegungen zu trainieren, auf die du eben Lust hast, auf die du Bock hast, die dir Spaß machen. Gibt es denn auch Dinge, die du vielleicht proaktiv wählst, wo du weißt, da bist du noch nicht so gut?
Ja, schon. Also ich meine, alleine der Cardio-Tag ist ja so, ich weiß, da bin ich nicht gut. Cardio, oder willst du nur auf Gym-Bewegungen quasi?
Nur auf Gym-Bewegungen, so.
Ja, das ist bei mir, glaube ich, immer so ein Mix aus Dingen, wo ich irgendwie weiß, da bin ich noch nicht so gut drin. Mhm. Und auch andere Sachen, wo ich weiß, da bin ich gut drin. Und ich glaube, diese Schere, die kann man öfter mal aufmachen, weil sich in der Mitte zu bewegen ist irgendwie so, da bist du so im Niemandsland. Aber wenn du eine Bewegung oder ein Bewegungsmuster hast, in dem du schon sehr gut bist, dann eben kannst du da wieder einen extrem guten Output liefern und einen sehr guten Stimulus dir schnappen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn du halt gar nicht gut in was bist, ist es genau das Gleiche. Du hast auch wieder ein großes Potenzial für Verbesserung und das ist dann eher halt was Koordinatives. Mhm. Aber auch da kannst du dann eben sehr gute Gains einfahren. Aber alles dazwischen, so, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. So. Weil es mir irgendwie keinen Spaß macht, weil das ist weder eine wirkliche Challenge, noch kann ich quasi einen Lift einfach geil wegdominieren und geil den Progressive Overload hinterherjagen, weil ich halt weiß, okay, ich weiß, wie, keine Ahnung, Hatfield Squats gehen, ich weiß, wie Dips gehen. So, da kann ich jetzt einfach meine Outputs pushen über einen gewissen Zeitraum. Und das ist, glaube ich, immer so, in meinem Kopf spielt das eine Rolle. Ich will entweder was links vom Spektrum trainieren oder was rechts vom Spektrum trainieren.
Mhm. Verstanden.
Ja, und dann eben überlege ich mir, welche Bewegungen sind es. Dann mache ich mir Gedanken, okay, welche von diesen Bewegungen kategorisiere ich wo rein? Ich habe jetzt in meinem aktuellen Plan habe ich neue Kategorien aufgemacht. quasi Maximalkraft, Skillarbeit / koordinative Arbeit. Das ist dann oft auch so gekoppelt an Power-Output, nicht immer, aber oft. Und ganz klassisch Hypertrophie-Arbeit. Das heißt, ich habe diese drei Kategorien und dann überlege ich mir, okay, welche Bewegung, und das sind natürlich, das passiert nicht unbedingt in der Reihenfolge, das passiert quasi simultan, welche Bewegungen passen in welche Kategorie. Und die Kategorien sind dann natürlich dementsprechend auch verbunden mit Intensitäten. Wie schwer mache ich das? Wie langsam oder schnell mache ich die Bewegung? Und auch für wie viele Wiederholungen trainiere ich das Ganze? Und mit welcher relativen Intensität? Wie weit weg vom Muskelversagen? Bei der Maximalkraft-Kategorie, da ist klar, ich werde wahrscheinlich nie irgendwie über 6 Wiederholungen gehen und ich will eine relativ hohe Intensität haben. Wahrscheinlich so 1 bis 2 Wiederholungen im Tank lassen, aber halt schon mit einer hohen absoluten Last. Bei den Skill-Sachen, wenn es mir da auch um Power-Output geht, ja, dann werde ich auch nicht so viele Wiederholungen machen. Also
sag doch mal ein Beispiel, dass man sich was drunter vorstellen kann. Was ist eine Skill-Sache?
Eine ballistische Landmine-Press zum Beispiel. Mhm. Also das wäre jetzt so eine Skill-Sache, die aber auch mit Power-Output einhergeht. Man könnte da auch sowas wie Olympic-Lifts in die Kategorie packen. So, die kann ich nicht, die mache ich nicht, auch wenn ich sie ganz gerne könnte. Aber sowas würde ich da zum Beispiel reinschmeißen. Und da ist dann eben wieder der Constraint oder das Ziel der Übung ist ein anderes. Deswegen geht es mir da jetzt nicht so sehr um das Gewicht auf der Hantel, sondern mir geht es darum, dass ich das Gewicht auf der Hantel möglichst schnell bewege. Mhm. Und so ein Satz ist dann eher aus, wenn ich merke, okay, die Hantel wird langsamer. Wenn ich in Maximalkraft denken würde, dann ist es kein Grund, den Satz zu beenden, dass die Hantel langsamer wird. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass du langsam in einen Intensitätsbereich kommst, der sinnvoll ist. Noch mehr bei Hypertrophie natürlich. Aber wenn es um Power-Output geht, dann werde ich einen Satz wahrscheinlich auch noch mehr autoregulieren. Und wenn ich irgendwie merke, okay, jetzt kann ich nicht mehr die Geschwindigkeit bringen in der Bewegung, die ich gerne hätte. Und das, ich messe das nicht. Ich habe keine Ahnung, Geschwindigkeitsmesser oder so. Aber ich glaube, wenn man weiß, wie Training geht, braucht man das auch nicht. Das nehme ich wahr und dann beende ich so einen Satz.
Ja, man sieht es ja auch von außen. Also wenn ich dich da sehe, dann, also ich könnte das auch, ich könnte das definitiv sagen, so, jetzt hörst du auf.
Ja, ich glaube, jeder erfahrene Coach sollte das können, dass man eben sowas wahrnimmt. Und da werde ich auch wieder, also dementsprechend sind die Gewichte natürlich leichter. So, also wenn ich das jetzt prozentual mir anschaue, dann bearbeite ich nicht wie im Maximalkraftbereich irgendwie bei 85% plus, sondern eher drunter, so dass ich halt das Gewicht schnell bewegen kann. Mhm. Weil ein sehr schweres Gewicht, relativ gesehen, kannst du nicht schnell bewegen. So, es funktioniert nicht. Und im Wiederholungsbereich, Mai, da werde ich wahrscheinlich nie über 8 machen. So, sonst macht es einfach keinen Sinn. Eben, das sind so diese gewissen Guidelines, die man da folgen kann. Und bei, ich sag mal, koordinativen Sachen, die jetzt nicht unbedingt auf Power-Output ausgelegt sind, Mai, da ist für mich...
Gib uns da auch mal ein Beispiel, bitte.
Mai, Pistol Squats zähle ich da zum Beispiel dazu. Mhm. So. Und eben, das sind alles so, ich kategorisiere das jetzt immer irgendwo rein, aber... Da gibt's immer große Überschneidungen. Also es ist wichtig, dass wir Dinge kategorisieren, aber es ist auch wichtig, dass wir verstehen, dass jede Maximalkraftübung natürlich auch ein Power-Element und ein Hypertrophie-Element hat und so weiter. Es sind halt immer nur verschieden, die Regler sind verschieden aufgedreht. So. Also zum Beispiel Pistol Squats oder Skater Squats, so solche Sachen. Und da eben, das ist dann auch voll abhängig von der Bewegung, weil ich da durchaus auch Dinge mache, die ich für, keine Ahnung, bis zu 12 Wiederholungen trainiere. Mhm. Aber es gibt halt einfach Bewegungen, da macht das irgendwie halt Sinn für mehr Reps.
Kannst du das überhaupt?
Und andere macht es nicht so viel Sinn.
Also ich meine so
viel. Mehr Reps trainieren?
Ja, so 12.
Nicht so gut.
Ja.
Nicht so gut.
12 Reps? Bei was machst du nur 12 Reps?
Ja, bei sehr wenigen Dingen. Ja, wirklich. Tatsächlich. Halte ich nicht so viel von. Genau, und dann habe ich die letzte Kategorie, das ist Hypertrophie, das ist das, was wahrscheinlich den meisten irgendwie am ehesten bekannt ist. Da ist der Wiederholungsbereich, ja, 6 bis 12, so, mehr habe ich keinen Bock, kann ich nicht gut, glaube ich auch nicht, dass ich da einen qualitativen Stimulus mir rausziehen kann. Und ja, da geht es dann einfach um Progressive Overload, da geht es um eine sehr nahe Nähe zum Muskelversagen. Mhm. Und da mache ich dann eben zum Beispiel Dips und Beinpresse, solche Sachen. Da würde ich, hätten wir mehr Maschinen, wäre das der Slot, wo ganz viel Maschinentraining dann drin wäre. Mhm, wo ich eben nicht mehr so viel mich irgendwie auf die Bewegung an sich konzentrieren muss. Das heißt, ich bin vielleicht zentral nervös, schon ein bisschen ermüdet. Ich bin generell ein bisschen ermüdet. Ich kann aber trotzdem immer noch guten Output bringen, weil ich zum Beispiel mich in die Beinpresse setze und halt einfach nur reinballern muss. Oder in eine Brustpresse oder in eine Flymaschine oder auch an den Kabelzug und Rudern mache oder Pulldowns mache, halt solche Sachen. Mhm. Und da ist dann eben die Frage nach Progression ist ja auch eine interessante, weil die ja auch je nach Kategorie unterschiedlich funktioniert. Also Hypertrophie ist einfach Progressive Overload. Da arbeite ich eigentlich immer mit einer Double Progression. Das bedeutet, ich habe einen Wiederholungsbereich von, also sagen wir mal, 8 bis 10. Und wenn ich den ausfülle, also wenn ich sage, ich mache 2 Sätze und ich schaffe 2x10 Wiederholungen, dann steigere ich die Intensität. Und dann eben fange ich wieder an mit dem schweren Gewicht bei, keine Ahnung, 8 und 7 Wiederholungen, arbeite mich wieder hoch und so weiter. Also das ist die einfachste Möglichkeit, wenn es um Hypertrophie geht oder generell um Krafttraining, wie man progressieren kann. Mhm. Und in anderen Lifts progressiere ich einfach dann, also wenn es um Maximalkraft geht, einfach die Intensität. Ich bringe das Gewicht nach oben, will aber die Reps konstant halten. Und genauso auch, wenn es mir um Power-Output geht eigentlich. So. Mhm.
Was ist mit Sachen können, gerade in dem Bucket?
In dem
vorletzten Bucket?
Skill-Koordinations-Bucket.
Genau.
Ja, da ist dann, also wir sind noch bei Progression, oder?
Mhm.
Ja. Da ist eben die Progression, liegt in der Koordination, liegt in der Bewegungsqualität. Das heißt, ich werde mich einfach darauf konzentrieren, kann ich das gleiche Gewicht noch schneller beschleunigen? Kann ich die ballistische Landmine Press noch mehr durch die Gegend feuern, einfach noch schneller bewegen? Und bei sowas wie jetzt zum Beispiel Skater Squats oder Pistol Squats, so da würde ich dann auch eher die Reps steigern. Also wenn ich merke, okay, ich kann gut noch eine Wiederholung mehr machen, dann mache ich die auch. Aber da geht es mir dann oft eben um einfach die Qualität. Und das ist ja auch alles über verschiedene Zeiträume. So. Also die koordinativen Sachen, die variiere ich viel mehr. Da will ich mehr Variabilität drin haben. Das heißt, da habe ich dann auch oft gar nicht so viel Zeit, besser zu werden, weil ich halt nach weniger Wochen die Übung wieder durchrotiere. Mhm. Weil ich da auch so Bewegungsskill und koordinative Anpassungsfähigkeit, nenne ich es jetzt mal, das ist für mich eine eigene Qualität. Und die trainiere ich natürlich, indem ich mich dauernd neuen Reizen aussetze, also mir dauernd neue koordinative Challenges setze. Das heißt, ich will nicht den Pistol Squat absolut, absolut meistern und trainieren deswegen 2 Monate durchgehend. Nee, ich will da gut drin sein, so halbwegs gut, und dann will ich mir die nächste Challenge suchen. Mhm. Das heißt, und so mache ich das auch. Ich variiere da sehr, sehr viel in dieser Kategorie. In der Hypertrophie-Kategorie variiere ich super wenig. Das trainiere ich 6 bis 8 Wochen am Stück, weil da will ich eine strukturelle, muskuläre Anpassung, und es braucht einfach Zeit. Und Progressive Overload braucht Zeit. Und genauso ist es auch bei Maximalkraft so. Da werde ich auch nicht so viel, so schnell die Bewegungen durchrotieren, weil ich eben diese zentralnervöse Anpassung, inter- und intramuskuläre Koordination trainieren will.
Und in dem Skill-Bucket ist es so, dass also Sachen zu können, geht ja auch damit einher, wie, ich nenne es mal so in Anführungsstrichen, wie gut du als Athlet bist. Also wie gut bist du als Sportler? Oder bist du halt nur ein Fitnesssportler?
Ja.
Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Und das ist halt total spannend, weil das finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil du willst dich halt immer wieder koordinativ herausfordern und immer wieder neue Challenges haben, als nur bilateral, sagittal dich im Raum zu bewegen.
Ja, ich glaube, da geht also gerade in Bezug auf einfach athletisch sein und ein guter Beweger sein, da lässt man extrem viele Gains auf der Strecke, wenn man über Wochen, Monate, Jahre hinweg immer nur die gleichen Bewegungsmuster macht.
Ja.
Und diese Bewegungen, weil die sind ja dann eigentlich nur Mittel zum Zweck, nutzt, um seine Maximalkraft zu entwickeln. Mhm. So, ich halte da nicht besonders viel von. Und es wird aber sehr, sehr viel praktiziert, gerade im Athletiktraining. So, ja, du musst eben deine Kniebeuge hochbringen. Und dann arbeitest du über Jahre hinweg an deiner Kniebeuge. Und dann wirst du in dieser Bewegung stärker. Aber wie viel stärker wirst du wirklich als Mensch insgesamt? Und was für einen Übertrag hat es auf deine Sportart? Wäre es nicht viel sinnvoller, in mehr verschiedenen Bewegungen stärker zu werden? Macht dich das nicht als Mensch insgesamt stärker? Ja, ich denke ja.
Grundsatzdiskussion.
Aber ich denke unbedingt
ich
sogar.
Auch natürlich.
Also da habe ich einen sehr, sehr harten Standpunkt.
Ja.
Also wenn mir jetzt irgendein, eben ein Athlet, der eine Sportart macht, die nicht die Kniebeuge ist, ganz stolz drauf ist, wie viel er irgendwie squattet und dass er über die letzten 4 Jahre seinen Squat auf 220 Kilo gebracht hat, dann bin ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. Die Opportunitätskosten, die du eingegangen bist, um die Kniebeuge so hoch zu bringen, sind wahrscheinlich riesig. Mhm. Also die Gains, die du nicht gemacht hast, weil du zu versessen drauf warst, sehr spezifisch in dieser Bewegung besser zu werden, die sind riesig. Du hast Gains gemacht, aber die sind verschwindend gering im Vergleich zu den Gains, die du hättest machen können, wenn du mit mehr Variation gearbeitet hättest.
Es gibt sicherlich dann doch auch ausreichend Kontexte, in denen quasi den Squat oder halt irgendeinen bilateralen Lift hochzubringen durchaus Sinn macht, aber halt nicht nur so.
Ja, also ich denke natürlich da gerade an Spielsportler, also einfach Sportler, die ein sehr variables Anforderungsprofil haben. Und ich meine, da habe ich schon gesagt, wenn dein Anforderungsprofil sehr variabel ist und sehr viel Anpassungsfähigkeit erfordert, weil das ist bei Spielsportarten so, du musst dich anpassen und zwar so schnell an die Umwelt, an den Gegner, an die Situation und so weiter.
Das ist selbstredend, hoffentlich.
So. Ja, und dementsprechend ist es halt wichtig, dass du anpassungsfähig bist und Anpassungsfähigkeit auch trainierst, weil das kannst du trainieren. Ja.
Ich dachte natürlich genau ans Gegenteil. Ich dachte halt an O-Liner, ich dachte an Bob-Anschieber, ich dachte an Leute, die halt sich nur geradeaus im Raum bewegen, wenn überhaupt und so weiter.
Genau, je unvariabler deine Sportart, also eine Close-Skill-Sportart, desto spezifischer wird auch das Training sein. Aber auf der anderen Seite willst du dann auch Inhalte haben, die extrem antispezifisch sind und diesen Aspekt der Variabilität unbedingt reinbringen, damit du dich halt nicht überlastest. Ja. Also ich denke da zum Beispiel an die Skispringer, die der Thilo ja so mit betreut auch. So, das ist eine Bewegung, die die machen. Und natürlich trainieren sie dann auch sehr spezifisch im Kraftraum für diese eine Bewegung. Aber das Potenzial, Überlastungen zu entwickeln, ist natürlich groß, wenn man immer nur das Gleiche macht. So, das ist ja auch ganz logisch. Mhm. Dementsprechend braucht man gerade in so einem Fall unbedingt auch wieder Inhalte, die da wieder für eine gewisse Balance sorgen, für einen gewissen Ausgleich sorgen.
Ich würde gerne diesen Aspekt nochmal hochholen, also worüber wir jetzt gesprochen haben und auch an dir nochmal festmachen, dass du dich halt immer wieder forderst und dich einer Skill-Komponente aussetzt, einfach um neue Dinge zu lernen. Wenn ich jetzt das so von außen betrachte, dann sieht man ja auch, wie so die Anfangszeit war von dieser ballistischen Landmine-Press. So, du drückst ja nicht nur linear nach oben, sondern du hast ja quasi erst ein rotatorisches Element des Umsetzens.
Ich habe einen geilen Coil mit drin natürlich.
Genau. Und da ist so ein Punkt gewesen, und deswegen habe ich vorhin gefragt, so Sachen besser können. Wie du sie umgesetzt hast, das war ja auch schon mal determinierend dafür, wie lange eine Rap überhaupt gedauert hast. Weil am Anfang war das Umsetzen halt so, ich nenne es mal nicht im Körperschwerpunkt. Das heißt, du hast sie halt viel zu hoch beschleunigt am Anfang, um sie dann halt impactfuller catchen zu müssen, um sie dann wieder auszustoßen. Und das jetzt so im Laufe der Zeit hat sich extrem verbessert.
Ja, danke.
Als Feedback für die Bewegung.
Ja, also eben, ich habe ja auch gemerkt, so wie flüssig die Bewegung inzwischen ist. Ja. Also ich habe einfach einen Flow und quasi Wiederholung 1 geht direkt in Wiederholung 2 über und ich muss keine Pausen irgendwie mehr drin machen und so weiter. Also eben geschmeidige Bewegung ist halt, das ist halt was sehr Subjektives und eben die Qualität, die ich mit gewissen Bewegungen nach oben bringen will. Wie und dafür brauchst du Trainingserfahrung, weil ansonsten ist deine subjektive Wahrnehmung einfach nicht viel wert, wenn du so arbeiten willst.
Wie werden denn deine Gains überhaupt unterstützt?
Meine Gains werden unterstützt durch die Elite Sports Nutrition in allererster Linie. Danke, dass du gefragt hast. Ja, wir haben uns ja hier wieder Protein-Tees gemacht, weil heute, Leute, es ist eine klirrende Kälte. Es ist gefühlt der kälteste Tag des Winters, so ungefähr.
Deswegen bin ich auch barfuß.
Ja, hier drin heizt es sich immer super schnell auf im Podcast-Studio. Aber wir haben uns trotzdem beide einen Proteintee gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Halben Shaker mit Wasser voll, Honey, Green Tea, Isoclear rein, shaken, 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 Wasser kochen, den Rest mit kochendem Wasser auffüllen und dann hast du einen geilen warmen Proteintee. Und welchen Flavor hast du für dein warmes Proteingetränk gewählt?
Also mir wäre es natürlich nur, also zu langweilig, das wisst ihr ja, wenn ich da nur einfach so ein Isoclear-Pulver reingeschüttet hätte. Aber ich habe frostige Birne, heißt nämlich so. Und dazu habe ich noch einen Beutel Pfefferminztee reingehängt.
Ach was.
Und dann hast du diesen Flavor zwischen Birne, was ja schon Birne, ziemlich süß ist, wie ich finde. Also nach wie vor, das irgendwie, das ist nicht less sweet, oder?
Weiß nee, nicht. Das ist nicht less sweet.
Aber dann hast du quasi auch noch den Flavor von den Kräutern und das schmeckt halt einfach richtig gut. So. Also probiert's mal aus, hängt euch da mal einen Teebeutel noch mit rein und ich meine, auch da ist der nicht Fantasie schlecht. Ja keine Grenze gesetzt. Also da kann man ja diverseste Dinge machen. Zum Beispiel bei dir würde sehlich sehr, sehr
wieder gut, eine Druiden-Option
sehr, hier. Sehr gut passen, ein Beutel Räubusch-Tee.
Hm. Haben wir nicht hier, glaube ich, aber...
Doch, ich glaube, da oben ist einer drin.
Wirklich? Ja, okay, ja. Werde ich mal ausprobieren.
Kannst du ausprobieren.
Also für die kalten Tage, Leute, Isoclear kann man sich einen schönen heißen Protein-Drink machen. Und mit dem Code MTMT kriegt ihr immer den maximalen Rabatt von allen auf alle Sachen von ESN, aka Elite Sports Nutrition. Und wenn ihr Elite-Athleten seid, so wie wir es ja sind, faktisch, und ihr ja auch, dann macht es ja auch nur Sinn, dass ihr euch eben Sachen von ESN natürlich... für eure irrsinnigen Gains schnappt.
Also für eure Unterstützung, aber vor allem auch für unsere Unterstützung.
Auch da übrigens nochmal ein Shoutout an euch. Der Januar war wieder super. Vielleicht liegt es daran, dass Januar war und alle New Year, New Me und so.
Ja, oder auch so wie ich halt nicht getrunken haben und ihr Geld mehr in ESM-Produkte
in was Sinnvolles haben. Investiert haben, wie Kreatin und Protonen. Ja, ja, das macht durchaus Sinn. Also ja, Shoutout an euch nach wie vor. Januar war ein guter Monat und ich hoffe, dass wir noch mehr solche Monate haben. Okay, ja, so viel zur Unterstützung meiner Gains. Und es ist tatsächlich, also da haben wir auch drüber geredet, so mit meiner Hybrid-Paleo-Ernährung und so. Ich nehme das schon alles jetzt deutlich ernster, weil meine Trainingsintensität und auch mein Trainingsvolumen gerade deutlich nach oben geht. Und ich merke einfach, ich brauche die Protonen und ich brauche einfach auch die Kalorien natürlich insgesamt. Mhm. So.
Ja.
Und es ist gar nicht so leicht, Mann, mit diesem Essen. Ja, also absolut. Wenn man nicht Meal preppt und irgendwie ein Mensch ist, der viel beschäftigt ist und halt irgendwie Sachen macht, so.
Ja, dann auch ein Mensch deiner Size, deiner Größe, deines Ausmaßes und so weiter. Da brauchst du halt einfach einiges.
Ja, also eben so die, wenn man nicht komplett wie ein Kleinkind ist, diese, keine Ahnung, 4000 Kalorien jeden Tag reinzubekommen, ja, mit einer sinnvollen Makroverteilung, ist gar nicht so easy. Also, und ich habe ja auch nicht nur Bock, Shakes, also mich ausschließlich von Shakes und Eiweißriegeln und irgendwelchen Proteinprodukten zu ernähren. So, das ist, bin auch nicht ich.
Und dann kurze Side-Note, logischerweise, Leute, weil solche Sachen kommen ja auch mal wieder auf. Wir sprechen hier einen Podcast, aber wir machen ja auch noch durchaus andere Sachen in unserer Woche. Ja? Also ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass davon, wovon der Quiz jetzt gerade erzählt, da ist Training quasi ein natürlich integrativ hierarchisch hoher Bestandteil der Woche, aber halt nicht der einzige. Dementsprechend können wir nicht so wie früher, als ich irgendwie halt hardcore in meinem Training war und keine Constraints, aka Leben hatte, habe ich halt viel trainiert, viel gut gegessen und viel krass rein regeneriert und so weiter. So, das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist die hohe Kunst. Und auch dafür, jetzt kommt der Segway wieder, ist ein Trainingsplan vonnöten, um quasi ein Konstrukt zu haben, um den Korridor so ein bisschen zu schließen, um nicht in zu vielen Möglichkeiten den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
Ich glaube, was da auch so wichtig ist, und das ist ja bei uns auch gegeben, aber für viele andere halt nicht, wir haben halt diese festen Teamtrainingstermine, Montag und Mittwoch, da ist schon mal völlig klar, da wird trainiert, weil da trainieren auch die anderen und wenn ich da nicht auftauche, so, dann werde ich weggedisst, vollkommen zu Recht, by the way. Das heißt, ich bin da und da wird trainiert. Und ich glaube, auch wenn man das jetzt nicht hat, wenn du alleine trainierst, alleine ins Gym gehst, es macht einfach sehr viel Sinn, sich da fixe Termine zu setzen, die halt einfach nicht verhandelbar sind. So, und das muss ich jetzt mit meinem Freitag zum Beispiel machen oder auch mit meinem Sonntag so ein bisschen, dass es in meinem Kopf und in meinem Herzen ganz, ganz klar ist, da wird trainiert. Und auch wenn das jetzt keine feste Uhrzeit hat, so wie mein Montag und mein Mittwoch, weil da eben ab und zu noch irgendwie andere Termine und sowas sind. So, es wird trotzdem gemacht. Und auch wenn ich irgendwie bis 6 arbeite und eigentlich keinen Bock mehr habe, weil das ist Freitag 6 Uhr, dann mache ich halt noch meine fucking Cardio-Session. Und der feste Termin ist für mich dann halt der Freitag. Aber je fixer man sowas gestalten kann, desto besser.
Okay.
Und je mehr ihr das mit anderen Menschen auch noch irgendwie abklärt, desto noch besser. Also holt euch Trainingspartner, die euch accountable halten. So, ich meine, da gibt's ja auch viele Apps und so weiter, die es irgendwie versuchen. Ich bin da immer so, ich glaube da irgendwie nicht dran. Ich brauche Peer Pressure von meinen Kollegen und meinen Trainingspartnern. und nicht von irgendeine App, die mir eine Push-Notification schickt, so, hey, vergiss nicht, heute ist dein Training, so, da würde ich sagen, was, Handy, was willst du von mir? Lass mir von dir gar nichts sagen. So. Aber eben, wenn der Andi sagt so, warum trainierst du heute nicht, du Lappen, dann sage ich, ich trainiere doch.
Darf ich das als Segway nutzen, um von uns, und wir können ja dann nochmal auf uns zurückkommen, zu dritten, also sprich zu unserem Klientel im Personal Training zu kommen?
Sehr gern.
Weil da macht es, glaube ich, sehr, sehr gut Sinn, da jetzt mal überzuschwenken und quasi diese Fixterminheit, Fixterminness, so heißt es nämlich eigentlich.
Mhm. Fixterminisitis.
Genau. Genauso arbeiten wir auch im Personal Training mit unseren Leuten. Also ich würde mal behaupten wollen, dass 85% der Leute, die zu uns kommen, regelmäßig die zur gleichen Zeit kommen. Also genauso wie unsere Teamtrainings. Das heißt, Marc, Shoutout, der so irrsinnige Gains eingefahren hat, weil er jetzt im Quiz gesagt hat, er hat jetzt nach 10 Jahren Training bei uns mal erfahren, dass er Eiweiß essen soll. Und ich hätte ihm das in seiner Anfangszeit nicht gesagt, so, was eine unglaubliche Frechheit ist. Nur das so am Rande. Das sind einfach Menschen, die kommen immer zur gleichen Zeit. Das heißt, auch die Kunden bei uns im Personal Training machen es genauso. Das heißt, da ist es priorisiert in ihren Terminkalendern. So.
Und deswegen machen sie irrsinnige Gains.
Ganz genau. Wie ist denn dein Vorgehen mit den Menschen, die du betreust? Was gibt es da für Parallelen und was gibt es für Unterschiede in der Trainingsplanung?
Also es gibt viele Parallelen, aber auch ein paar deutliche Unterschiede. Erstmal, die Leute, die ich trainiere, die sind selten Athleten, also die machen eigentlich keinen Sport außerhalb von ihrem Training. Das heißt, die machen ihr Training und die machen das in erster Linie aus Gründen der Gesundheit und des Wohlbefindens. Das heißt, das grundsätzliche Ziel ist schon mal so ein bisschen anders. Das ist bei mir übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Inhalt und ein sehr wichtiges Trainingsziel. Also einfach Gesundheit und Wohlbefinden. Geht für mich auch so ein bisschen einher. Also Performance, und wir hatten eine Zeit, haben wir viel drüber gesprochen, dass halt Performance und Gesundheit auf unterschiedlichen Enden von einem Spektrum liegen. Und das würde ich inzwischen ein bisschen relativieren und sagen, manchmal liegen diese Dinge sogar genau auf dem gleichen Ende vom Spektrum. Also Performance ist gleich Gesundheit. Aber ja, das ist eine Diskussion für sich, die müssen wir jetzt nicht führen, aber es ist eine spannende. Genau, das sind die Trainingsziele. Und dann ist natürlich die Frage, okay, welche Anpassungen sorgen dafür, dass eben ein Mensch einfach fit und gesund ist? Und dementsprechend ist der Fokus auf Hypertrophie immer ein sehr, sehr großer im Training mit meinen Kunden. Das prägt natürlich dann die Übungsauswahl, die Wahl der Intensitäten und so noch mehr. Aber sonst, also ich meine generell, der Aufbau von einer Session, der ist genauso. Ich fange an, wenn das noch notwendig ist, mit eben so Atempositionsarbeit, also das, was bei anderen dann unter Mobility läuft. Dann mache ich die Plyo-Inhalte, also oder ja, auch Würfe und so, also die explosiven Sachen, die mache ich am Anfang, weil ich habe halt sehr wenig Zeit. Das heißt, es sind dann immer relativ kurze Blöcke. Und danach geht es meistens rein in, und das ist dann eher ein Mix aus, also da unterscheide ich gar nicht zwischen Maximalkraft und Hypertrophie, sondern da trainiere ich halt einfach diese beiden Qualitäten, weil die halt sehr, sehr große Überschneidungen haben. Also da habe ich in meinem Kopf keine Trennung. Mhm. So, die Leute sollen stärker werden in den Übungen, die sie trainieren. Die sollen die über einen langen Zeitraum trainieren. Also das ist mir wichtiger bei meinen Leuten. So, da wird nicht so viel variiert wie in meinem Training.
Mhm. Also das ist schon ein großer Unterschied.
Das ist ein großer Unterschied, ja. Also die trainieren eben eine Übung mindestens 6 Wochen am Stück. Und da gibt's wenig Rotation, so, damit sie halt auch wirklich besser werden, damit sie genug Zeit haben, besser zu werden. Erstmal in der Bewegung, also erstmal die koordinativen Anpassungen, die kommen ja als erstes. Und wenn dann die quasi so ein bisschen da sind und jemand kann die bewegen, gut, dann kannst du ja erst so wirklich den Progressive Overload wirklich herbeiführen in einer Übung. Dafür braucht's Zeit. Genau, also die Trainingszyklen gestalten sich da so ein bisschen anders. Und dann ist auch immer so ein bisschen die Frage, so was macht man mit Cardio, was macht man mit Intervallbelastungen, und da schwanke ich auch manchmal so ein bisschen, aber meistens die wenigsten Leute trainieren genug, dass das für mich zum Beispiel ein wichtiger Inhalt wäre. Wenn jetzt jemand 2-mal die Woche kommt, okay, dann kann ich irgendwie ein paar Intervalle einbauen, zum Beispiel in eine Session. Wenn jemand nur 1 Stunde in der Woche trainiert, dann ist mir das nicht wichtig genug für die allermeisten zum Beispiel. Also es ist dann, findet dann gar nicht statt, oder ich sage ihnen halt so, ich versuche, dass sie das irgendwie außerhalb von ihrem Personal Training selber noch irgendwie einbauen, auf irgendeine Art und Weise, egal ob es jetzt was Intervalliges ist oder irgendwelche Steady-State-Belastungen oder einfach mehr Alltagsbewegungen, Schritte sammeln, whatever, whatever. Ja, so ungefähr. Hat es das irgendwie runtergebrochen?
Vielleicht schon, ja.
Und da ist für mich auch wieder das, was wir vorhin hatten, dass ich mir gerne Bewegungen raussuche, die ich gar nicht gut kann, damit ich da besser werden kann, weil da Gains sind. Das ist in der Arbeit mit meinen Kunden ist mir das nicht so wichtig. Also da ist mir viel, viel wichtiger, dass ich Bewegungen finde, die die Leute einfach gut können, weil sie schon gelernt haben oder weil sie einfach auf Anhieb gut können. Das ist ja auch das, wenn man mit Bewegungsmustern arbeitet. Also wenn jemand das Hinge-Bewegungsmuster gut kann, dann ist es relativ egal, welche Variante ich einem Menschen gebe. Und er wird jede Variante relativ schnell gut beherrschen und dann eben auch progressiv und schwer trainieren können. Das ist so dieses, ich glaube, Pat Davidson hatte immer diese Analogie, wenn du deinen Namen schreiben kannst, so als Rechtshänder mit rechts, dann kannst du deinen Namen auch mit deiner Nasenspitze in die Luft schreiben oder mit deinem Ellenbogen in die Luft schreiben. Also dann ist es quasi egal, welches Körperteil du verwendest, weil du dieses grundsätzliche motorische Muster mal gelernt hast. Und so funktioniert das halt auch im Krafttraining. Und deswegen will ich, dass alle meine Kunden diese grundsätzlichen Bewegungsmuster gut beherrschen. Das heißt, da wird dann nicht so viel variiert wie ich, weil ich habe viele Bewegungen, wo ich gar nicht wirklich sagen kann, in welches Muster die jetzt unbedingt fallen, weil es halt einfach komplexere, unkonventionellere Bewegungsmuster sind. Sowas mache ich relativ wenig mit meinen Leuten, weil ich eben will, dass zum Beispiel, wenn ich auch variiere, wenn es jetzt einen neuen Trainingszyklus gibt, es kommen neue Übungen rein. So, ich will nicht, dass sie 4 Wochen brauchen, bis die Übung halbwegs okay ausgeführt wird und man dann irgendwie die Progression langsam mal verfolgen kann. Eigentlich will ich, dass die Progression von halt Tag 1 der neuen Übung an halt direkt losgeht, weil sie die schon gut genug können. Also da gibt es ein bisschen weniger Varianz in der Auswahl der Übungen.
Natürlich auch immer abhängig von den Constraints, die dieser Mensch mitbringt, logischerweise.
Ja.
Also in jegliche Richtung.
Es ist halt auch, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt so überlege, was für Kunden ich habe und wie die so trainieren, ich habe halt auch sehr unterschiedliche Kunden und deswegen trainieren sie halt auch sehr unterschiedlich. Also ich habe.
Echt?
Ja, Wahnsinn. Ja, aber also man kann es ja schon mal sagen, weil ich glaube, auch in so Personal-Trainings-Gyms, wo es dann eben ein relativ fixes System gibt, da ist es schon oft so, dass halt alle Leute eigentlich das Gleiche trainieren auf eine Art und Weise und da relativ wenig individualisiert wird. So, und wird bei uns ja schon immer sehr, sehr groß geschrieben, dass man halt wirklich das Training an den Kunden anpasst und nicht den Kunden an das Trainingssystem, was in dem Gym existiert, anpasst. Das wird, glaube ich, schon noch viel gemacht, weil es natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, logistischen Gründen Dinge einfach einfacher macht.
So. Ja, absolut.
So.
Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, oder? Logischerweise das nochmal herauszuarbeiten, dass durch die Möglichkeit vor allem des Time Constraints als Grundlage zu sehen, dass gerade der Skill Bucket im Umgang mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, wahrscheinlich relativ klein ausfallen wird, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu deinem Training.
Zumindest nach einer gewissen Zeit, weil am Anfang ist ja quasi alles im Skill-Bucket, wenn jetzt jemand anfängt.
Wenn man so will, ja. Aber ja. Du weißt, worauf ich hinaus will.
Und also solche Kunden habe ich halt auch nicht. Also alle Kunden, mit denen ich trainiere, mit denen trainiere ich seit Jahren.
Ja.
Und es ist dann auch so, also Shoutout Max, der war gestern beim Hospitieren dabei, und da habe ich ihm halt auch gesagt, so ja, dir muss klar sein, die Leute hier trainieren, also meine Kunden trainieren auch einfach anders als viele andere klar. Kunden bei MTMT, weil ich die schon seit Jahren trainiere. Mhm. Wenn du irgendwo hospitierst und da ist jemand gerade in seiner dritten Session, ja, natürlich sieht es komplett anders aus. So, das kannst du nicht so machen. Ja. Also ich cue die Leute nicht mehr viel und so weiter. Ich versuche sie hauptsächlich zu pushen, zu motivieren und so. Aber das kann ich nur machen, weil die Grundlage halt schon vor Jahren gelegt wurde.
Mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also so als Take-Home-Message auch für alle. Am Ende des Tages ist halt so, wir müssen uns Gedanken darüber machen, über die lowest hanging fruits. Und das ist halt nun mal Hypertrophie. Und wenn man dann mit jemandem so lange arbeitet wie du oder halt so der Norm MTMT-Kunde, der trainiert halt hier immer, also so die Dropout-Rate ist halt relativ niedrig, dann hat man halt so über die Jahre hinweg, also wirklich über die Jahre hinweg, einfach immer mehr Möglichkeiten logischerweise.
Weil du vorhin von Marc gesprochen hast, der auch diese irrsinnigen Gains tatsächlich jetzt über die letzten Monate nochmal eingefahren hat. Wir können ja den mal wirklich als Case Study rauspicken. So, weil der ist zumindest was meine Session mit ihm angeht, zeitlich sehr constrained. Normalerweise dauert eine Stunde Personal Training eine Stunde. Mit Marc dauert sie maximal
37 Minuten.
Maximal 40 Minuten, hätte ich jetzt gesagt, aus Gründen. Das weiß ich aber. Das weiß ich schon sehr, sehr lange.
Ja, das ist autoreguliert. Autoregulierter ja. Selbstschutz.
Das sagt er auch immer.
Ja, gell? Ja.
Er sagt nur, er könnte das gar nicht eine Stunde durchziehen. Aber ja, dafür wird halt in diesen 40 Minuten auch mit einer anderen Intensität trainiert, als es viele andere Kunden überhaupt können.
Ja, ja, absolut.
Und es gibt eine Übung, die kann er extrem gut, die mag er gut. Und es sind Trapper Deadlifts. Und der Marc hebt jede Woche die Trapper vom Boden auf. Immer. Natürlich variiere ich da manchmal, aber ich variiere halt über Intensitäten und Satzzahlen und so weiter und nicht über die Bewegung. Und das ist einfach seit Jahren sein Main Lift. Das macht er immer, das ist nicht verhandelbar. Und das ist dieses, ich weiß, dass da jede Session ein guter Stimulus passiert, weil er die Bewegung gut kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, also das ist wichtig, aber auch wichtig ist, er hat Bock auf die Bewegung. Das heißt, er ist bereit, sich da zu pushen. Er hat keine Angst, da ein sehr schweres Gewicht zu bewegen. Würde ich ihm jetzt eine ganz neue Bewegung geben, dann hätte er vielleicht erstmal Schiss, weil er halt nicht weiß, boah, kann ich da so ein schweres Gewicht bewegen? Aber wenn ich halt ihm da irgendwie 160 Kilo hinstelle, so, dann ist er so, ja, hebe ich dir, passt. So, dann wird da ein bisschen gehoben. Dazu mache ich irgendeine Push-Übung, die deutlich weniger anspruchsvoll ist, weil er natürlich, weil wir trainieren in Supersätzen, das mache ich auch, natürlich ist er im Arsch von den schweren Deadlifts, das heißt, ich werde keine verrückte Variante nehmen, ich werde wahrscheinlich auch keine Push-Variante nehmen, wo insgesamt viel Gewicht bewegt wird. Also da mache ich dann zum Beispiel gerne sowas wie einarmiges Bankdrücken, wo die schon irgendwie koordinativer ist, aber wo ich irgendwie weiß, nur durch die Auswahl der Übung ist der Output schon limitiert, so ein bisschen. Also es ist keine aktive Pause oder so, es ist trotzdem eine Übung, da soll trotzdem Stimulus passieren. Aber eben, es ist alles so, das insgesamte Intensitätslevel ist deutlich niedriger. So, und dann machen wir den ersten Supersatz und dann haben wir noch so, keine Ahnung, 15 Minuten oder so. Und dann wird halt noch ein Supersatz trainiert. Und da ist mir auch inzwischen lieber, dass gerade wenn ich wenig Zeit habe, dass ich mir nicht denke, boah, wir müssen jetzt noch Volumen hier reinklatschen in die Viertelstunde. So, was soll denn das heißen? Dann kommt Junk-Volumen dabei raus. Dann macht man irgendwas und es wird kein Stimulus gesetzt. Nee, dann sage ich, gut, wir suchen uns noch zwei Übungen aus. Du machst jeweils zwei Sätze, aber die trainierst du halt hart. So, da werden nochmal zwei harte Sätze trainiert. Und das ist dann meistens halt irgendeine Pull-Übung. So, Rudern am Kabelzug zum Beispiel, auch ein Klassiker. Weil dann eben die Konzentration ist sowieso schon, die ist gar nicht da bei dem Dude. Der kommt rein.
Der kommt am Ende seines Tages, der ist Arzt. Das heißt, der sieht 20 Patienten am Tag, sage ich jetzt einfach mal, oder 15. Und hat einfach einen Arsch voller Arbeit gehabt, muss sein Team noch koordinieren, etc., etc., etc.
Ich brauche den nicht koordinativ challengen. Ja. So, ich gebe ihm eine simple Übung mit vielen Constraints, wo er einfach physisch nochmal Output liefern kann, wie eben Rudern am Kabelzug zum Beispiel.
Vielleicht musst du die Wichtigkeit von Training besser klar machen, dass er mehr Fokus in das Training gibt.
Ja, der musste sich ja einmal halt verletzen.
Ja.
Und dann habe ich die Reha mit ihm gemacht und dann waren auf einmal andere Needs da und dann hat er das auch verstanden und zugelassen. Ja. Aber jetzt ist er ja wieder fit.
Nein, ich meine, das war jetzt ein Spaß, das weißt du. Ja,
ja, weil ich vielleicht weiß.
Da würden andere Trainer sagen, ja, dann coachst du ihn nicht richtig. Der muss den Stellenwert von Training in seinem Leben wichtiger einordnen.
Ja, genau, Potato, Potato ist wieder der Minderwertigkeitskomplex des Coaches, der da reinkommt.
Ja,
so.
Ja.
Oder auch ganz einfach, der Kunde ist König.
Absolut.
So schaut's aus. Wir sind nämlich Dienstleister, Freunde. Ja, und dann gibt's noch eine kniedominante Bewegung dazu am Ende. Und die mache ich dann meistens auch nicht besonders schwer, auch weil ich nicht glaube, dass das dann so, oder was heißt glaube, ich weiß, dass das dann wieder kein guter Stimulus ist, so, weil das Schwere, das hat er schon gemacht. Er ist eben mental und auch körperlich dann schon ein bisschen am Arsch. Und da gebe ich ihm dann schon eher so eine kleine, also mache ich dann eher was Bodyweight-mäßiges wie einen hohen Step-Up oder so, wo ich nochmal weiß, er belastet sein Knie. Also das geht dann auch in die Richtung der angesprochenen Verletzung, was ich gerade gesagt habe, so die er super, super gerehabt hat. Mhm. Aber trotzdem weiß ich, dass er das hatte und ich weiß, dass er immer noch irgendwo im Hinterkopf seinen Knien nicht zu 100% vertraut. Und da gebe ich ihm dann immer noch irgendeine Aufgabe, damit dieser Aspekt eben auch noch abgedeckt ist. Also alles hat irgendwie... Ja, alles hat halt einen Grund. Also ich habe da keine Übung, ist da random drin. Es hat alles ich kann das alles begründen und ich habe mir da überall Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, warum er nur zwei Sätze trainiert, warum er die Übung macht, warum er die Übung zu welchem Zeitpunkt macht. Und das ist halt Trainingsplanung, Leute. Also es muss halt so dieses always be intentional. Das ist halt einfach das Grundprinzip Nummer eins, wenn es um Trainingsplanung geht. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die man beachten kann. Man muss nicht alle beachten, weil sonst explodiert einem vielleicht irgendwann der Kopf. Aber das ist eigentlich auch das Schöne an Trainingsplanung. Das macht Trainingsplanung zu einer Kunstform. Und das meine ich so, wie ich sage. Wenn man es auf hohem Niveau macht.
Jetzt hast du gerade den Aspekt Sätze, Satzanzahl angesprochen.
Ja, jeder, der mehr als zwei Sätze macht, weiß nicht, wie Training funktioniert. Was?
Wer schreibt?
Ja. Shoutout Marc.
Und warte, er schreibt unbedingt dringend.
Sehr gut, haben wir schon geklärt.
Sorry, Insider. Sollen wir diesen Aspekt noch kurz aufmachen?
Können wir gerne tun.
Sollten wir, glaube ich.
Ja.
So, also, wie viele Sätze machst du so?
Ja, zwei halt.
Jetzt pass auf, das musst du schon so ein bisschen spezifizieren. In welchen Buckets machst du zwei oder gibt es vielleicht auch Buckets, wo du vielleicht mehr machst? Vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Also Plyos mache ich auch öfter mal mehr als zwei bei meinen Plyo-Sachen. Ich persönlich trainiere tatsächlich nichts von meinen klassischen, oder was heißt klassisch, die sind ja nicht klassisch, von meinen Krafttrainingsübungen mache ich nichts über zwei Sätze, außer letztens habe ich es gemacht, als ich wieder so ein bisschen in mein Training reingekommen ist, nachdem ich krank war. Da habe ich die Intensität ein bisschen runtergeschraubt und aber drei Sätze gemacht. Mhm. Plus auch an meinem Hypertrophietag, den ich ja jetzt erst einmal gemacht habe, also an meinem Sonntag, wo halt einfach reingepumpt wird, da mache ich teilweise auch mehr als zwei Sätze, aber niemals mehr als drei. So, und das ist auch abhängig wieder vom Trainingsalter und vom, wie gut kannst du trainieren. Wenn du gut trainieren kannst, dann sind zwei Sätze, glaube ich, sehr sinnvoll, weil es so zu sein scheint, dass der Stimulus, und das ist jetzt nur auf Hypertrophie bezogen, sehr stark abnimmt von Satz zu Satz. Das heißt, wenn du im ersten Satz eine Hypertrophie-Stimulus-Einheit generierst, dann generierst du im zweiten Satz nur noch 0,4 Hypertrophie-Stimulus-Einheiten und in Satz 3 relativ gesehen noch weniger und noch weniger. Also es geht dann immer nach unten. Und ich bin so, dann trainiere ich lieber zwei sehr intensive Sätze und mache lieber noch eine andere Übung, auch noch für zwei Sätze, anstatt dass ich die eine Übung für vier Sätze trainiere. Ja. Wenn man aber jetzt noch am Anfang ist oder ein Intermediate, wie heißt es auf Deutsch?
Mittlerer, so
mittelerfahren ist im Training, da macht es, glaube ich, schon mehr Sinn, wieder mehr Sätze zu machen, weil du halt auch einfach wieder besser die koordinativen Anpassungen trainierst. So, du machst die Bewegung einfach öfter. So, und dadurch wirst du natürlich in der Bewegung besser. So, ja, surprise. Und natürlich könnte man dann argumentieren, ja, dann müsste ich ja meine Skill-Sachen auch einfach für mehr Sätze machen. So, ja, aber das ist dann auch wieder der zeitliche Constraint, der dann ins Spiel kommt und dass ich halt sehr viele Dinge in eine Trainingssession packe. Mhm. Aber wenn ich mehr Sätze machen würde, dann bei mir auf jeden Fall in der Power- und Skill-Kategorie am ehesten.
Und du wirst ja auch in der Skill-Sache, im Skill-Bucket mehr Sätze gemacht haben potenziell, weil du die Bewegung halt öfter ausprobiert hast. Aber weil du schon so trainings- und bewegungserfahren bist und dich diesen koordinativen Herausforderungen stellst, wirst du sie ja auch relativ schnell meistern beziehungsweise dahin kommen, dass du halt einen guten Output generieren kannst in diesen Bewegungen. Logischerweise.
Genau.
Ja.
Also da sind wir auch wieder bei den Überschneidungen.
Ja.
Das ist halt nicht das Skill oder Koordination halt nicht nur das ist, sondern natürlich auch eine Kraft- und Hypertrophie-Komponente beinhaltet.
Mhm. Ja.
Und das mache ich auch mit sehr, sehr vielen von meinen Kunden inzwischen, dass sie nicht mehr als zwei Sätze trainieren. Weil wenn du nur eine Stunde Zeit hast im Personal Training, dann will ich denen ja auch eine gewisse Variabilität abverlangen und eine gewisse Abwechslung auch einfach ihnen geben, weil es halt den meisten Leuten einfach Spaß macht, mehr Sachen zu machen. Und da sind wir auch wieder beim Thema, die Leute, die ich trainiere ich schon sehr lange, das sind alles keine Anfänger mehr. Mit Anfängern würde ich wahrscheinlich, also eben, wenn jemand noch keinen Hinge kann, wenn jemand dieses Bewegungsmuster noch überhaupt nicht kann, so dann werde ich mehr Sätze hingen mit diesen Menschen. Wenn jemand das Bewegungsmuster kann, dann kann ich zum Beispiel auch zwei Hinge-Varianten machen und halt zweimal zwei Sätze machen, statt irgendwie zweimal vier Sätze in irgendwelchen Hinge-Mustern und so weiter und so weiter. Also ich finde, der Constraint der Erfahrung im Training und des Trainingsalters, der ist ein extrem wichtiger. Es ist mir jetzt in unserem Gespräch noch klarer geworden, wie wichtig dieser Aspekt ist, der, glaube ich, oft so ein bisschen vernachlässigt wird tatsächlich, weil man dann halt sagt, so ja, so funktioniert Training, so funktioniert Trainingsplanung. Egal, ob du gerade anfängst oder schon seit 10 Jahren trainierst. Mhm. Und deswegen mag ich auch den Begriff des lebenslangen Anfängers, weil ich glaube, viele Leute trainieren zwar schon sehr lange, trainieren aber irgendwie eigentlich ihr ganzes Leben, als wären sie ein Anfänger oder so ein Mittel-Intermediate-Mensch.
Zwischendrin Mensch.
So, man sollte sich da weiterentwickeln und das sollte sich auch äußern in der Planung von Training und in der Gestaltung von Training.
Kannst du es dann nochmal, also so als Take-Home-Message für alle, die Bottom-Line?
Die Bottomline ist, trainiert niemals 3x8, weil das macht euch zum Loser, Lauch und Lappen.
Mhm. Und Quadruple eigentlich auch Lurch.
Und Lurch.
Genau.
Und Lazy, also fast
Quintemple.
Quintemple.
Irgendwie so halt. Fünffach Loser.
Schreibt mal in die Kommentare, wie das bedeutet, wenn es 5 sind.
Quintuple. Nein, ich krieg's nicht zusammen.
Quintable.
Gut, also Bottom Line ist, so was ist für die ganz globale Betrachtung von Trainingsplanung wirklich vonnöten?
Boah, ja, die Dinge, die wir aufgezählt haben, also was ist dein Ziel, welche Qualitäten willst du trainieren? Also was ist dein globales Ziel und welche Qualitäten musst du trainieren, um diesem Ziel näher zu kommen? Das sind Gedanken, die man sich erstmal machen muss. Dann eben die Kategorisierung von verschiedenen Trainingsinhalten. Mit was trainiere ich, welche Qualität und so weiter. Also man kann das immer weiter so zerlegen, wie so ein Baum, der so nach unten immer so breiter wird. So habe ich mir das gerade vorgestellt. Mhm. Es ist wichtig, in gewissen Kategorien zu denken, weil sonst kann man sich keinen stimmigen Plan bauen. Sonst schmeißt man nur irgendwelche Variablen zusammen und nennt es am Ende Plan. Trainingsplanung ist eine Kunst. Je mehr von diesen Variablen, mit denen wir ja spielen, weil das ist Trainingsplanung, wir eben nehmen Variablen und basteln sie zusammen zu einem Plan. Je mehr Variablen man auf dem Schirm hat und beachtet, desto besser wird potenziell die Trainingsplanung. Aber desto mehr wird es auch zu einer Kunst, wie ich finde. Mhm. Weil du einfach mehr Dinge gleichzeitig irgendwie jonglieren musst und mehr unterschiedliche Variablen so zusammenbauen musst, dass sie am Ende eben einen stimmigen, sinnvollen Plan ergeben, der halt auch physiologisch Sinn macht und nicht nur philosophisch kreativ Sinn macht, sag ich mal. Aber dieser Aspekt der Kreativität und dass man die ausleben kann und auch sollte in der Trainingsplanung, der ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, die besten Trainingspläne eben haben ein kreatives Element.
Und wir haben das Wort, glaube ich, überhaupt noch nicht genannt, Motivation, also oder ein motivationales Element.
Ja, das geht für mich so ein bisschen Hand in Hand, weil wenn du die Kreativität richtig walten lässt, sollte es dazu führen, dass alleine die Art und Weise, wie du deinen Plan aufbaust, eben für Motivation sorgt. Motivation bei dir oder bei deinen Kunden. Mhm. Also das ist die hohe Kunst, diese Dinge zu vereinen. Und eben Motivation ist einer dieser Faktoren, die da mit reinspielen und halt ein extrem, extrem wichtiger. Ist dann auch wieder so, eben wenn man nur auf das physiologische, theoretische fixiert ist und sagt, ah ja, Maximalkraft, 85%, ich mache 3 bis 4 Sätze, 3 bis 5 Wiederholungen, klar, danach kommt Hypertrophie und man macht es so robotermäßig, so, ja gut, dann kann auch ChatGPT deinen fucking Trainingsplan schreiben und es wird keinen Unterschied machen. Aber eben, die menschliche Seite, die Menschlichkeit muss ja auch beachtet werden in so einem Plan und das ist halt ganz viel Motivation, also gerade im Personal Training, so, ich will einfach Dinge finden, auf die meine Kunden Bock haben, weil dann der Stimulus da ist. Also Motivation sorgt für Stimulus. Und zwar so sehr wie nichts anderes. So. Deine Intensität im Training ist eine Ableitung von der Motivation, ist eine Ableitung von deinem Bock. Du kannst dir irgendwas ausrechnen und hinschreiben, ja, das sind heute 90%. Ja, aber die 90% von einem Menschen, die sind vielleicht nur 80%, wenn er keine Motivation hat und vielleicht 95%, wenn er halt mit der richtigen Motivation, mit dem richtigen Bock kommt. Ja, also ja, sau wichtig, Motivationsgains zu boosten mit einer sinnvollen Trainingsplanung. Mhm.
für mich war, nochmal festzuhalten, ich hoffe, das habt ihr alle da draußen auch mitbekommen und gehört und nehmt es auch mit, dass wir gerade, wenn wir nicht nur im eigenen Training sind, da natürlich auch, aber vor allem, wenn wir mit Dritten trainieren, also sprich im Training oder in der Therapie, also na, bleib mal im Training, das ist nochmal ein Unterschied, ein kleiner, dass wir da auf alle Fälle uns nicht anmaßen, den Menschen, mit denen wir arbeiten, irgendwie was aufoktroyieren zu wollen, was wir denken, was für sie wichtig wäre, sondern dass wir einfach die Constraints ihres Lebens wirklich wertschätzen und anerkennen und dementsprechend Ableitungen in der Planung treffen, die am Ende des Tages dann auch determinieren, was wir mit ihnen trainieren. Und nicht nur zu sagen, du bist nicht gut in dem und dem, deswegen musst du das fokussieren.
Nein. Oder du hast dieses Strength Ratio nicht erreicht.
Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Darauf will ich ja gar nicht eingehen. Das ist so. Aber letztendlich auch so, wir sind ja die großen, oder du bist ja der Biomechaniker, Chrissy. So biomechanisch irgendwas zu denken und sich anzumaßen, was der Mensch kann oder nicht kann und dementsprechend Abschlüsse da rauszuziehen, was man dann irgendwie halt trainieren müsste. Ja, aber halt auch nein. Also am Ende des Tages müssen wir uns immer vor Augen halten, was haben wir wirklich an Einflussmöglichkeit in der kurzen Zeit, die wir mit Menschen arbeiten? Und was mache ich dann wirklich? Und das ist ja genau das, was du jetzt eine Stunde lang erzählt hast.
Ja, das ist eine eigene Folge. Aber das ist ein.
Ja, aber das spielt da extrem mit rein.
Total, weil darüber haben wir jetzt gar nicht geredet in dieser Folge. Aber darüber habe ich zum Beispiel gestern auch mit Max relativ viel geredet. Also eben so dieses ganze biomechanische Zeugs und eben was man da irgendwie verändern will. Und ich sag mal so die vielleicht therapeutischere Herangehensweise an Training und so weiter. Und wie das Ganze beeinflusst. Weil das beeinflusst es natürlich immer bei mir, auch wenn wir da jetzt nicht drüber geredet haben. Ja, es ist ein weiterer von diesen Faktoren, die da halt mit reinspielen und die man managen muss, wenn man halt einen guten Trainingsplan
stellt. Ich muss mich jetzt leider verabschieden, weil meine Portion Löwenanteil Bolognese wartet schon auf mich.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu einer weiteren Folge, die so in die Richtung Trainingsplanung geht, dann lasst es uns wissen, hinterlasst ein paar Kommentare und abonniert den Podcast, falls ihr noch nicht getan habt. Unterstützt uns und eure Gains, indem ihr unsere Codes verwendet. Ihr wisst ja, wie das alles läuft. Also danke fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche. Okay, bye.